Liebe Geschwister, ich darf euch und Sie alle recht herzlich grüßen zu dieser Stunde über das Buch Jesaja. Wir werden uns heute mit quasi dem Trostbuch beschäftigen, eben in Jesaja. Ich grüße euch hier im Gemeindesaal, aber auch all diejenigen, die uns über Internet und Telefon zugeschaltet sind. Immer wieder mein Hinweis zu Beginn der jeweiligen Bibelstunde, wenn ihr aus der Internetgemeinde gerne die Skripte haben möchtet, einfach kurz eine Nachricht an das Gemeindebüro, dann werden die per E-Mail einen Tag vorher zugesendet. Das vielleicht auch noch als Vorbemerkung, wenn wir jetzt nochmal sprechen über dieses Trostbuch, über Trost, Jesaja 40, Vers 55, dann hatten wir ja schon in der ersten Stunde gesagt, dass wir nicht von Deutero-Jesaja sprechen wollen, das ist ja in der Theologie so gängige Lehrmeinung, dass sozusagen nicht nur ein Proto-Jesaja gewesen ist halt, sondern dass eben 150, 170 Jahre später noch ein zweiter Jesaja und dann hätte er noch ein dritter Jesaja und das könnte ja alles gar nicht stimmen, dass das alles aus einer Hand sei. Ich hatte damals bei der ersten Stunde so an 8 Punkten dargelegt, warum das schon so sein kann. Und deshalb sprechen wir nicht von einem Deutero-Jesaja, aber man muss schon sagen, dass diese Kapitel 40 bis 55 so ein ganz anderes Thema bestreichen in diesem Jesaja-Buch, als es die ersten 39 Kapitel getan hat, die sehr stark gerichtlich ausgerichtet waren, sehr drohend halt, einen ganz anderen Aspekt hatten. Und hier wird jetzt ganz etwas anderes in Augenschein genommen. Und das kriegen viele Theologen nicht klar, dass in so einer langen Wirkzeit, wie es Jesaja hatte, der ja da über Jahrzehnte gewirkt hat, der natürlich unterschiedliche Aufträge kriegt, die Gott ihm sagt, wie er sich seinem Volk zu nähern hat, auch für das, was prophetisch gegeben ist. Jeder, der Vater, der Mutter ist, der weiß, wenn ich so ein Kind erziehe über 20 Jahre hinweg, dann gibt es eben Phasen, wo ich ein bisschen strenger sein muss, aber es gibt auch die Momente und die Zeiten, wo man eben tröstend mit seinen Kindern reden muss. Und eben in diesen Kapiteln 40 bis 55 redet auch vor dem Hintergrund dessen, was der Jesaja gar nicht wusste, was dann passieren würde mit dem Exil, eben Jesaja tröstend zu dem Volk. Das so nochmal kurz als Hinführung. Wir wollen uns, wie gesagt, heute mit dem Kapitel 40 beschäftigen und das hat sehr stark den Trost zum Inhalt. Und ich habe uns direkt auf den ersten Vers mitgebracht als Andachtswort. Wir haben ja für die ganze Einheit immer bei den Andachten eben Worte aus diesem Trostteil des Jesaja-Buches halt. Und da habe ich, wie gesagt, den ersten Vers mitgebracht. Da heißt es nämlich ganz direkt eben: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Liebe Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend hier im Gemeindesaal und auch an den Geräten jetzt beschäftigen dürfen mit diesem 40. Kapitel, das so voller Trost steckt, Herr, wo du dein Volk tröstest, Herr, wo du den Propheten rufst, eben dein Volk zu trösten, Herr. Wir wollen jetzt die Andacht hören, Herr, über diesen Vers 1 aus dem 40. Kapitel, wollen dich bitten für die Andacht, um deinen Geleit und deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Deshalb bitten wir aber auch für die ganze Bibelstunde, dass du bei uns sein wollest. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der gekommen ist, Herr, für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, der was mitnehmen kann aus dieser Bibelstunde, aus deinem Wort. Das wird nur dann gelingen und geschehen können, wenn du uns deinen Heiligen Geist gibst. Und darum wollen wir dich bitten, eben um die Gabe, um die Gegenwart in deinem Geist, Herr, dass du uns segnest im Reden und Hören auf dein heiliges und lebendiges Wort. Amen. Amen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, ein Wort der Doppelung. Und weil es ein Wort der Doppelung ist, habe ich heute auch nur 2 Punkte dazu. Kommt gleich so viel, habe ich das ein bisschen eingekürzt bei der Andacht. Ein Wort der Doppelung. Das ist erstens ein doppelter Auftrag und es ist zweitens das doppelte Possessivpronomen. Es ist erstens der doppelte Auftrag. Hier steht zweimal im Urtext und so natürlich dann auch in den Übersetzungen halt: Tröstet, tröstet. Also es geht an Jesaja, aber natürlich dann auch stärker halt an all diejenigen, die ja priesterliche Verantwortung haben, die verkündige Verantwortung hat, nicht nur damals zu Zeiten des Exils, sondern für alle Zeiten halt, dass es der wichtige Auftrag der Verkündiger ist, neben der Gerichtsbotschaft, neben all den Dingen, wo es immer wieder mahnend ist, eben sein Volk zu trösten. Und zwar nicht einmal, sondern zweimal. Hätte gereicht, wenn es ja einmal stünde, wenn der Herr einen Befehl ergehen lässt, halt, dann ist das und muss gemacht werden. Aber das ist schon was Besonderes, wenn Gott es zweimal sagt. Der Jesaja war nicht bekloppt, aber der hat sicherlich dadurch erst recht verstanden, wie wichtig das ist, zu trösten. Das sagt es nicht einmal, das sagt es zweimal. Ich weiß noch, vor Jahren hat Manfred Ziebald hier mal ein Konzert bei uns in der Kirche gegeben und meine Tochter, die wollte damals mal Gitarre spielen lernen und dann ist sie hingegangen und hat sie gefragt, so war vielleicht 10 Jahre, ja, Herr Ziebald, was muss man denn machen, um so gut Gitarre spielen zu lernen wie Sie? Und hat er gesagt, ja, Kind, da musst du 3 Dinge tun. Üben, üben, üben. Ja, er wollte halt klar machen mit dem Dreimaligen halt, ne, du musst üben, hat meine Tochter nicht gemacht, deshalb kann sie bis heute nicht vernünftig Gitarre spielen halt. Ne. Also, so ähnlich ist es hier. Ganz wichtig, darauf kommt es an, auf den Trost. Das werden wir gleich sehen, wenn ich das so ein bisschen dann auch dogmatisch so ein bisschen ausführe, eine Hinführung, aber auch wenn wir den ganzen Text lesen, das ist wichtig, dass wir wirklich das Volk trösten sollen, dass wir uns als Glieder in der Gemeinde untereinander trösten sollen. Bei all dem anderen, was wir immer noch auch zu tun haben, dass wir den anderen auch mal ermahnen dürfen halt, dass wir auch Dinge lehren dürfen, alles, aber der Trost ist so wichtig, dass das hier doppelt kommt. Ich werde gleich nochmal erläutern, dass das eben auch mit dem Evangelium als solches zu tun hat, weil das Evangelium eben die Trostbotschaft schlechthin ist, zu sagen, deshalb sollen wir trösten. Und deshalb hier auch gedoppelt. Zweimal dieser Imperativ, eben das getröstet werden soll. Und weil das so wichtig ist und auch diesem Komplex da Jesaja 40 bis 55 vorsteht, darf man wirklich getrost sagen, halt nicht, dass das so dieser Trostabschnitt im Jesaja-Buch ist. Das ist das Erste, es ist ein doppelter Auftrag, ein besonderer Befehl, ein besonderer Auftrag mit besonderer Bedeutung und deshalb doppelt gegeben halt zu trösten. Aber nicht nur das ist doppelt hier in diesem kurzen Vers, sondern eben auch das Possessivpronomen ist doppelt. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Zu sagen, dass hier klar ist, wie ist denn das Verhältnis? Das überliest man sehr schnell, aber das ist so vermeintlich unbedeutend, aber es ist doch so klar und man wird darin auch finden, dass darin aller Trost liegt, dass wir eben sein Volk sind und er unser Gott. Da liegt schon aller Trost in diesem doppelten Possessivpronomen. Das ist so ein bisschen, um es zu verdeutlichen, wenn der Ehemann zur Ehefrau sagt, ich bin dein Mann und du bist meine Frau. Das soll so die Verbindung ganz stark machen, zu sagen, wir gehören zusammen, wir sind in Verbindung. Und das ist das, was hier in diesem kurzen Wort ausgedrückt wird, mit diesen beiden Possessivpronomen, mein Volk, euer Gott. Wir gehören zusammen. Ich habe mich mit euch verbunden. Ich bin bei euch. Ich, und da steht natürlich im Hintergrund der Schöpfer dieser Welt. Und wenn ich das weiß, dass da nicht irgendwie so eine tote Götze, das kommt gleich auch in dem Text, den wir lesen, nicht so ein totes Stück Holz da ist, sondern der lebendige Gott, Schöpfer dieser Welt, dann brauchen wir keine Gedanken mehr zu machen. Wenn er mein Gott ist und ich bin Schaf seiner Weide, wir werden gleich auch vom guten Hirten noch hören, halt zu sagen, dann ist aller Trost drin. Also das ist das Fantastische, Hebräisch ist eine relativ einfache Sprache, nicht einfach zu lernen, aber so einfach von der Konstruktivität her, aber das ist hier ganz, ganz, ganz toll, wie das hier ausgedrückt ist, diese doppelte Tröstung, aber eben das doppelte Possessivpronomen, was das eben auch vom Inhalt her ausdrückt, zu sagen, da haben wir allen Trost, da sind wir doppelt getröstet, weil wir sein Volk sind und er unser Gott. Ein Wort der Doppelung, der doppelte Auftrag und das doppelte Possessivpronomen, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Amen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du das nicht nur dem Jesaja, sondern all deinen Verkündigern aller Zeiten immer wieder ins Herz gegeben hast, als Befehl aufgeschrieben hast in deinem Wort, Herr, dass wir zu trösten haben, dein Volk, Herr. Und dass du ein Gott allen Trostes bist, Herr, gelobt und gepriesen seist du dafür. Danke, dass wir das jetzt auch so für uns in Anspruch nehmen dürfen, Herr, dass es eben nicht nur gegolten hat für das Volk Israel damals, vor 2500 Jahren, sondern dass es uns auch gilt, Herr, dass wir uns unter diesen Trost stellen dürfen und dass wir darin getrost sein dürfen, weil du eben unser Gott bist und weil wir dein Volk sind. Dafür loben und preisen wir dich, dafür geben wir dir die Ehre, Herr. Amen. Amen. Ja, weil diese Andacht, weil dieser Abschnitt da mit dem Trost begonnen hat und auch der ganze Abschnitt, wir haben das ja auch bei den Andachten vielleicht noch im Kopf, Hinterkopf, immer wieder so tröstende Worte in diesem ganzen Kapitel Jesaja 40 bis 55, nennen wir es Trostbuch und deshalb möchte ich einiges nochmal so biblisch sagen zu diesem Begriff des Trostes, der eben so zentral, so wichtig ist. Ich habe einfach mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, halt, da könnte man vieles, vieles mehr zu sagen, könnte man nicht nur eine ganze Bibelstunde gestalten, auch eine ganze Bibelstunde Einheit, Aber ich möchte einfach mal so einige Dinge uns mitgeben. Das erste ist, dass Gott ein Gott des Trostes ist. Das ist immer sehr interessant, wie Gott sich vorstellt, womit er seinen Namen in Verbindung bringt. Und das tut er häufiger in der Bibel. Ich habe hier Römer 15,4 mitgebracht. Nicht der Gott, aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander. Der Gott des Trostes, also wenn er sich daran bindet mit diesem Genitiv, er ist ein Gott des Trostes, dann sagt das ganz viel über das Gottesbild auf. Wir wissen ja, er ist ein Gott der Gnade, er ist ein Gott der Barmherzigkeit, er ist auch ein Gott des Zornes, er ist ein Gott der Liebe. Es gibt so ganz, ganz viele Dinge, die man Gott zuordnen kann, aber das ist ihm ganz wichtig, dass er eben ein Gott des Trostes ist. Das heißt, in Gott, wenn wir bei ihm sind, werden wir immer wieder Trost haben. Er ist ein Gott des Trostes. Und weil wir einen dreieinigen Gott haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist es ganz tief, dass die eine Person der Dreieinigkeit, dass die Tröster heißt. Also bei Geduld, bei Gnade, Barmherzigkeit, Zorn, dann finden wir das nicht in der Gottesbezeichnung, wohl aber beim Trost. Das ist jetzt der zweite Punkt. Jesus sagt, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist wird im Neuen Testament Tröster genannt. Ich habe das schon sehr häufig gesagt, Paraklet halt. Ne? Parakaleo heißt trösten. Und das ist der Name Gottes und der Name Gottes ist Programm. Und wenn Gott sich an diesen Namen Tröster bindet, dann wissen wir eben, wie tief das bedeutsam ist, dass er ein Gott des Trostes ist. Haben wir Gott, so haben wir Trost. Sind wir sein Volk, ist er unser Gott, so haben wir Trost. Das hängt mit dem Evangelium zusammen, das sagt, ich habe für alle deine Schuld, für eure Schuld bezahlt, ihr müsst nur an mich glauben, dann habt ihr ewiges Leben. Also auf eine ganz kurze Form runtergebrochen. Das ist tröstend, und zwar nicht ein bisschen, sondern absolut. Wenn wir wissen, es ist alles erledigt, wir müssen uns keine Gedanken mehr machen. Klar, wir werden früher oder später alle sterben, so der Heiland nicht wiederkommt, aber was soll's, wir haben ewiges Leben. Dann geht es jetzt richtig los. Das ist der große Trost, ich komme gleich nochmal zum Heidelberger Katechismus, den wir haben dürfen. Und das offenbart uns eben der Tröster, also der Heilige Geist. Das ist keine Frage irgendeiner naturwissenschaftlichen Erkenntnis oder irgendeiner mathematischen Gleichnicht, die wir irgendwie lernen könnten und die wir uns dann beibringen müssen, sondern das ist ein Offenbarungsgeschehen im Heiligen Geist. Ist der Heilige Geist in uns? Ist er stark? Haben wir Trost? So, und wenn wir Angst haben, wenn wir von Sorgen geplagt sind, dann bewegt uns nicht der Heilige Geist. Ist der Heilige Geist stark in uns, dann haben wir Trost und sind getröstet, weil Gott eben der Gott alles Trostes ist. Und das Gute ist, dass wir das eben bitter nötigst haben, damit ich beim dritten Punkt dieser Aufzählung, Menschen, so sagt es die Bibel, sind trostbedürftig. Denn das, was in dieser Welt abläuft, das ist Elend und Verzweiflung, Sterben, Abbruch der Hütte, in dem wir drin sind, furchtbare Dinge. Das ist das Elend des Menschen in dieser Welt. Diese Welt ist Elend, sie wird beherrscht vom Herrn dieser Welt, vom Teufel, mit Krieg, mit Krankheit, mit allem, was in dieser Welt schlechten läuft halt. Wir denken immer so, wir können uns hier das Paradies auf Erden einrichten, aber das ist ein Irrglaube. Das geht für einen Moment und wenn es uns momentan gut geht, super. Aber früher oder später kommen eben die Einschläge. Und dann sind wir trostbedürftig, ob ein lieber Mensch stirbt, ob da die Arbeitslosigkeit bei uns anklopft halt. Ob wir irgendwelche Bedrängnisse erleben, das ist ja so der Punkt halt nicht. Also Thlipsis, dieses griechische Wort, das ihr auch in dem Wort mitgebracht habt, was ich hier geschrieben habe, Trübsal halt, ne? Depression halt, das ist etwas, was Menschen immer wieder bekommen. Und in negativer Weise klar machen halt nicht, dass sie nicht Herren ihres Lebens sind und dass in dieser Welt eben nichts letztlich gut wird. Wir sind trostbedürftig. So heißt es, Paulus schreibt hier, und Timotheus, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, ja auch wieder der Gott allen Trostes, und jetzt kommt es, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das ist die Existenz der Menschen. Wir sind in Trübsal, das ist dieses Wort Thlipsis. Und in dieser Trübsal haben wir keine Möglichkeiten. Rein irdisch kriegst du hier nichts gebacken. Das ist so. Wenn ein lieber Mensch stirbt, da gibt es nichts. Wenn du selber stirbst über deine Endlichkeit nach, wenn Gott nicht da ist, ist nur Trübsal, da wird alles nur furchtbarer halt. Wir sind trostbedürftig. Und Halleluja, es gibt Trost eben in dem lebendigen Gott. Und jetzt dürft ihr mir glauben, dürfen Sie mir glauben, Pfarrer heißt ja so, der Versuch auch in der Seelsorge Menschen Trost zu geben. Jede Beerdigungssituation ist letztlich so, dass man versucht, den Angehörigen Trost zu spenden. Und da merkst du eben die Unterschiede zwischen denen, die Jesus Christus haben, wo du quasi ausgießen kannst durch das Wort, die quasi eine Tasse dabei haben, so würde ich es mal bezeichnen, und die können was nehmen vom Trost. Oder die, die nicht gläubig sind, den versuchst du was auszugießen, die haben aber keine Tasse, die können so versuchen, das Wasser zu fangen, da passiert nichts, da kannst du keinen Trost geben. Haben die Jesus nicht, ist das kein Trost. Gott sei Dank passiert das immer wieder auf Beerdigung, dass Menschen sich bekehren, gerade auf Beerdigung. Warum? Weil die merken, ich komme hier nicht mehr weiter, das war's. Also all mein Geld und all meine Gesundheit und mein gesellschaftliches Renommee, das ich hier im Dorf, im Stadtteil habe, was weiß ich, das bringt mir nichts, jetzt muss was anderes her. Ne? Hier fehlt mir was, ne? Sonst gehe ich hier kaputt und sind offen fürs Evangelium, für die Trostbotschaft, weil sie merken, wir sind trostbedürftig halt. Das ist anthropologische Grundbedingung, alle Menschen sind trostbedürftig. Wenn du es momentan nicht bist, Halleluja, kannst du Gott danken, aber früher oder später wirst du reinkommen in diese Bedrückungssituation, in diese Trübsale und dann brauchst du Trost und diesen Trost hast du, den bekommst du eben in Jesus Christus. Und das ist das Wunderbare, dass wir wissen, wir sind getröstet. Paulus sagt mir, wir sind allzeit getröstet, allzeit, egal was kommt, kommt ja die große Trübsalzeit auch auf uns zu, ob wir es erleben oder nicht halt, aber zu sagen, selbst da werden wir getröstet sein, weil er da ist. Ja, und wie kommt denn dieser Trost zu uns, wie bekommen wir den? Auch das habe ich aus der Bibel abgeleitet. Zunächst mal bekommen wir ihn durch das Wort Gottes. Also wenn jetzt einer sagt, ja, der Latzel, der hat immer dieselbe Platte, egal was der auslegt in der Bibel, immer kommt also immer zum Wort Gottes. Wie wichtig das Wort Gottes ist. Also bei der Korrektur, bei der Buße, bei allem, beim Trost immer das Wort Gottes. Aber es ist eben so. Warum? Weil eben das Wort Gottes Jesus selber ist halt. Ne? Das ist die Sache. Aber so steht es eben auch im Wort Gottes. Ne? Also Römer 15, 4, denn was zuvor geschrieben worden ist, das ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir, und jetzt kommt es, durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also das Evangelium ist uns ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern wir haben es überliefert im Wort Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes haben, dann ist es uns Trost. Also ich erlebe das immer wieder bei Menschen, wenn die zu mir kommen, in die Seelsorge und die sagen, okay, das sind meine Probleme, dass ich ihnen immer wieder Worte Gottes gebe, dass ich ihnen ein paar Psalmen aufschreibe, die ich bin, Worte. Und dann erlebe, wenn diese Menschen diese Dinge dann einfach verarbeiten, dass sie dadurch Trost bekommen. Aber das wisst ihr selber auch nicht, wie wenn ihr ein Wort gelesen habt, halt nicht, dass ihr Trost bekommen habt. Sonntag ging es ja um Erquickung, war Thema am Gottesdienst halt. Psalm 119, Vers 50 war Lesung am Sonntag. Das ist mein Trost in meinem Elend. Jetzt kommt es, dass dein Wort mich erquickt. Also wenn ihr Trost braucht, Psalme lesen. Und wenn jetzt am Internet ein paar Leute da sind und sagen, ich bin momentan in so einer Trübsalsituation, welche Psalme kann man denn lesen? Lesen Sie Psalm 91, lesen Sie Psalm 121, lesen Sie Psalm 46, reinziehen, drauf stellen halt, da kriegt man Trost. Wie bekomme ich weiter Trost? Die Bibel sagt uns, wir bekommen Trost durch Jesus selber. Ich habe eben gesagt, durch den Heiligen Geist, aber der ist ja natürlich der Geist Christi halt, aber eben auch durch Jesus. Wir dürfen Gott bitten, Herr, schenk mir eben durch deinen Geist den Trost, durch Jesus den Trost. So heißt es, 2. Korinther 1, 5. Denn wie wir an den Leiden Christi reich, wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Christus hat uns erlöst auf Golgatha und das ist unser Trost, das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Und wenn wir das verstanden haben, werden wir an und in Jesus Christus getröstet halt. Und nochmal, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind ja eins zu sagen, und wenn ich eben gesagt habe, nicht der Heilige Geist ist der Tröster, dann ist natürlich auch der Vater der Tröster, ist natürlich auch Jesus der Tröster, aber auch das ganz klar muss man sagen, Trost Gottes kommt durch Jesus. Habe ich Jesus, habe ich Trost, habe ich Jesus nicht, habe ich keinen Trost. So einfach ist das, ich werde gleich nochmal Frage 1 des Heidelberger Katechismus sagen und da steht im Prinzip genau dasselbe drin. Ein bisschen schlauer, ein bisschen ausführlicher beschrieben halt, eben, aber im Prinzip ist das so. Hast du Jesus, hast du Trost, hast du keinen Jesus, hast du keinen Trost, Punkt. Wir kriegen aber auch, und das ist der nächste Punkt, den Trost Gottes durch die Geschwister im Glauben. Noch einmal dieses Wort, was ich eben schon mal gelesen hatte, 2. Korinther 1, das ist ein ganz tolles Wort. Also ein ganz, da steckt zu viel drin. Also sich hier 2. Korinther 1, 3 bis 4, das ist also einfach mal Gedanken drüber. Man ist ganz, ganz interessant. Also gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Also das ist das, was wir bekommen, wenn wir Jesus haben. Dann haben wir das. Damit, aber jetzt kommt es, auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das ist das Grundprinzip letztlich auch christlicher Gemeinschaft. Also, dass wir zusammen die Last des anderen tragen, Galater 6,2, und dadurch auch zum Trost für andere werden. Tröster sein. In der Apostelgeschichte wird mal erzählt von dem Josef aus Zypern, dieser Levit. Und das ist ein großer Tröster, deshalb wird er Barnabas, Sohn des Trostes, genannt. Das ist so ein ganz großer der Bibel. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal über Hidden Champions in der Bibel gesprochen, halt zu sagen, was ganz toll ist, einfach wenn man Tröster ist. Und wie schön wäre das, wenn das in der Gemeinde die Leute über mich sagen könnten. Dass sie sagen, also das ist jetzt nicht so ein ewig Meckerer da, sondern das ist ein Tröster. Der ist hilfreich. Als mir schlecht ging, hat er mir 2 Postkarten ins Krankenhaus genommen. Der hat mich angerufen, als mich sonst keiner angerufen hat. Da hat er mir ein Wort zugesprochen. Halt. Tröster sein. Also das ist was ganz, ganz Tolles. Also auch wirklich für uns als Gemeinde, bitte guckt immer wieder und auch die zugeschaltet sind in eurer Gemeinde mit eurem Bruder, wo könnt ihr Trost weitergeben? Und das ist so wichtig, das ist Kernverkündigung des Evangeliums. Das sind dann zwar wiedergeborene Leute, aber das ist etwas ganz Wichtiges, Trost weiterzugeben. Nicht erklären, dass man, was weiß ich, hier bei der Zuordnung der Trübsalzeit in der Endzeit irgendwelche Fehler macht und dann erklärt, kriegt von irgendjemandem, der da bist du nicht richtig im Glauben, du hast noch keine Erkenntnis. Da gibt es genug Leute, die rumlaufen halt. Wir brauchen viel mehr Leute, die anderen trösten, das weitergeben. Einfach Geschwister im Glauben sind wirklich, die das Leid des anderen sehen und einen trösten mit dem, was wir haben. Wir müssen einfach von Jesus sagen, da reicht es, wie gesagt, eine Karte ins Krankenhaus schreiben, draufschreiben, lieber Herr Schulze, hab gehört, Sie im Krankenhaus, ich bete für Sie, grüße Sie mit Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Jesus segne Sie, Punkt. Mehr braucht es gar nicht. Ja, aber das ist so stark, das ist so toll. Bitte guckt immer wieder, wo ihr Tröster werden könnt, denn Menschen bekommen eben diesen Trost durch die Geschwister im Glauben. Jetzt will ich noch ein bisschen was sagen, wie dieser Trost aussieht, was die Bibel uns sagt, das ist auch so wunderbar. Der Trost Gottes ist wie der Trost der Mutter. Das ist so ein wunderbares Wort, das habe ich auch schon häufig zitiert. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Also dieses Bild der Bibel, so ganz, ganz stark sozusagen, also wie so ein kleines Kind, das schreit und heult, so ein Säugling halt, und dann kommt die Mutter halt und tröstet es. Das kennen alle, die Eltern sind, und das haben wir alle auch erlebt. Wunderbar, so ist unser Gott. Also was für ein starkes Bild zu sagen, so sagt Gott, so will ich euch trösten. So, und er ist im Heiligen Geist der Tröster. Und das ist sein Wille. Und wenn wir das zulassen, dann wird dieser Wille Gottes bei uns auch stattfinden. Das ist ja nicht irgendwie wie der Arzt, zu dem wir gehen, wenn wir Krebs haben. Und dann sagt er, ich möchte Ihnen auch schon gerne helfen, aber die Mittel von einem Arzt sind begrenzt. Ja? Also manchmal kann er, manchmal kann er nicht. Aber bei Gott ist das anders. Wenn der sagt, ich will euch trösten, dann müssen wir es nur noch zulassen. Dann müssen wir uns nur noch für ihn und sein Geist und sein Wort öffnen halt und dann passiert es. Also das möchte er, der zwingt das nicht. Aber wenn wir ihn darum bitten und sagen, Herr, das hast du doch gesagt, ich bin jetzt wirklich in dieser Trübsalsituation, ich bin in diesem Leid, dann wird er kommen und er wird uns trösten, wie einen seine Mutter tröstet, wie man dann so ganz ruhig wird. Das kennen wir auch noch alle früher, als wir kleine Kinder gewesen sind, wenn irgendwas vorgefallen ist, wir geweint haben, Angst hatten, Schmerzen hatten, die Mama da war, oh, und es wird wieder gut. Es ist zwar noch äußerlich vielleicht gar nichts gut, aber wir sind getröstet, weil sie eben da ist. Und viel, 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 viel stärker unser lebendiger Gott, wenn wir eben bei ihm sind. Das verheißt er uns, dass er uns trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. Nächste, was mit dem Trost Gottes zu tun hat, dass der Trost mit Jerusalem zu tun hat. Das ist auch so ein Wort aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 66, 30. Ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Also das ist natürlich zunächst mal für die Juden gesprochen, zu sagen, wir kommen wieder zurück und unser Jerusalem, der Ort der Gegenwart Gottes, der Tempel ist zerstört gewesen halt. Und da werden wir neu getröstet mit dem, wie es neu weitergeht. Aber das ist natürlich noch viel, viel mehr. Das ist nur so der Anbeginn. Dann wird es ja richtig stark. Der Trost Gottes in und an Jerusalem besteht nicht in dem Wiederaufbau des Tempels oder dass man jetzt heute nach Jerusalem in diese irdische Stadt fahren kann und sieht dort die Reste der Mauern des Tempels des Herodes. Der Trost Jerusalems besteht eben in dem, was dort passiert ist, 30 nach Christus, dass der Heiland Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist und dass der Tod besiegt ist. Das ist der finale Trost. Nicht irgendwelche Steine, Straßen in irgendeiner Hauptstadt dieser Welt, auch wenn es Israel ist, sondern das, was in dieser Stadt vor 2000 Jahren passiert ist, nämlich die Erlösung der Menschheit. Das ist der finale, absolute Trost halt, nicht? Der Trost hat mit Jerusalem zu tun, mit der Gründung des Friedens halt, nicht? So heißt ja Jerusalem, Jerusalem halt, nicht? Gründung des Friedens. Und die Gründung des Friedens ist eben der Friedensschluss, den Gott in Jesus Christus mit uns Menschen gemacht hat, damit wir nicht mehr unter der Verdammnis leben, sondern ewiges Leben haben. Und das ist dann der nächste Punkt, zu dem ich komme, was dann eben auch im Trost steckt. Ewiges Leben heißt, dass dieser Trost eben nicht zeitlich begrenzt ist, sondern dieser Trost, der ist ewiglich. Das ist ewiglich. 2. Thessalonicher 2,16 heißt es, unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt hat, hat uns einen ewigen Trost gegeben. Ewiglichen Trost. Es gibt ja so Tröstungen, die erleben wir Menschen hier für so eine kurze Zeit halt. Also ich habe jetzt hier heute gehört im Radio halt über die Meierwerft dort in Papenburg halt und die sind von der Insolvenz bedroht und jetzt sollen so viele Leute entlassen werden halt und dann geht es hoffentlich weiter. Aber das kennen wir ja aus vielen Zusammenhängen. Ich hoffe, dass das der Meierwerft erspart bleibt, aber bei vielen anderen Unternehmen, dann geht es erstmal weiter einen Moment und im halben Jahr später schlägt dann trotzdem der Pleitegeier zu und dann geht dann trotzdem die Komplettinsolvenz, das Ding geht zum Ende. So ist das. Es geht nochmal ein bisschen weiter, aber dann schlägt es richtig zu. Das ist in dieser Welt so, dass die Tröstungen eben zeitlich sind. Nicht? So ein bisschen und dann ist es so. Auch meine Mutter, die mich tröstet. Ja, irgendwann verlassen mich Vater und Mutter. Dann ist keine Tröstung mehr durch die Mutter da. Da stehst du alleine da, bist vielleicht ein erwachsener Mensch, aber da ist über dir niemand mehr. Das ist eben so, zu sagen, in dieser Welt nicht mehr. Aber der Trost des lebendigen Gottes, der ist eben nicht zeitlich begrenzt. Der ist ewiglich, weil er eben in die Ewigkeit einmündet. Und weil das alles so ist, weil dieser Trost Gottes so fantastisch und großartig ist und weil die Menschen trostbedürftig sind, deshalb haben wir den Auftrag, den Trost Gottes weiterzugeben. Also jetzt komme ich wieder zurück zu unserer Andacht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Nicht mit dem falschen Trost dieser Welt, sondern mit dem Trost Gottes. Mit dem, was auf Golgatha passiert ist, mit der Erlösung der Welt, nicht mit so einem, es wird schon wieder, alles wird gut, wir sind ja für dich da, sondern Jesus Christus wird dir helfen und dich aus aller Not und aus allem Elend erlösen. Das ist der Trost, den wir zu bringen haben und das ist das, was wir den Menschen zu sagen haben halt. Missionsauftrag ist letztlich Trostauftrag, dass wir den Menschen in ihrem Elend ihren Trost bringen, der eben in Jesus Christus ist. Das, wie gesagt, so eine gesamtbiblische Reflexion zu diesem Begriff des Trostes. Das ist so ein meiner Themen. Ich sage immer, Trost ist nicht ein Nebenkriegsschauplatz des Evangeliums. Nein, es ist das Zentrum, weil eben das Evangelium Trostbotschaft an sich ist. Das ist nicht nur eine Erkenntnis, die der Pastor Latzel gefunden hat. Da gibt es ganz andere Leute. Nämlich diejenigen, die den Heidelberger Katechismus geschrieben haben, unsere zentrale Bekenntnisschrift halt, Zacharias Ursinus und Caspar Olivian und so viele Generationen von Menschen, die sich drunter gestellt haben, auch Bremen 1580 den Heidelberger Katechismus angenommen hat halt nicht. Und in 129 Fragen und Antworten, das Bedenken eben, was ist Menschen Elend, Erlösung und Dankbarkeit, das sind ja die drei Teile. Aber womit geht es los? Frage 1 des Heidelberger Katechismus, die Konfirmanden auswendig lernen müssen, die ihr alle hoffentlich auch auswendig könnt. Wenn ihr noch nicht könnt, lernt die Frage 1 auswendig. Da steckt alle Theologie der Bibel drin. Es ist wirklich so brillant, wie das da zusammengefasst ist, einfach zu sagen, die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So geht's los. Was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, Leben und im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt, mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Die drei Sätze sind schnell runtergerattert, aber das zu verstehen, was da drin steckt, ist tatsächlich nichts anderes als quasi die ganze Verkündigung des Evangeliums. Und damit beginnt der Heidelberger nicht umsonst. Was ist denn dein Trost? Das ist das Fund, mit dem in diesem Lehrbuch gewuchert wird. Und es ist gut so, dass das so drin steht. Das ist so brillant gemacht. Nochmal, muss mir jetzt wieder keiner schreiben, so nach dem Motto, ja, der Heidelberger oder auch die anderen Bekenntnisschriften haben nicht den Rang der Bibel. Das weiß ich, das weiß auch der Heidelberger. Der will ja nur die Botschaft der Bibel zusammenfassen. Und das tut er wirklich in brillanter Weise und zu Recht stellt deshalb der Heidelberger vorweg eben diese Frage zum Trost. Ne? Was ist unser Trost? Und diese Antwort eben in Christus Jesus. Das nochmal, wie gesagt, Erinnerung auch daran, wie zentral und wichtig dieses Momentum des Trostes ist. Und jetzt wollen wir uns einem Kapitel eben zuwenden, in dem es richtig, richtig dick um Trost geht. Also manchmal, wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, so ein tolles Kapitel, aber das muss ich hier wieder sagen. Also ein ganz starkes, ganz fantastisches Kapitel. Also, es ist also ganz, ganz stark, ganz, ganz großartig, was da alles drin steckt. Ist auch ein Kapitel, ich will nicht von Lieblingskapitel sprechen, weil alle Kapitel der Bibel großartig und wunderbar sind. Das ist wie so ein Elternteil, das sagt, ja, was ist denn von meinen 10 Kindern das Schönste, Tollste und Wunderbarste? Aber es ist ein ganz besonderes Kapitel. Also ich freue mich, dass wir uns heute Abend mit beschäftigen dürfen. Jetzt wollte ich es aber erstmal vorlesen. Jesaja 40, 1 bis 31. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe seine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steige auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und den Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist es euch von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde. Und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt und kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in die Erde, da lässt er den Wind über sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer so vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehle. Warum sprichst du denn, Jakob, und du Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du es nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke und genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ja, eigentlich müsste ich jetzt dreimal hintereinander diesen Text lesen, weil der ist so gewaltig, der ist so stark. Eigentlich, aber wie gesagt, ich will es dann doch versuchen. Ihr lest den bitte zu Hause nochmal durch. Ich versuche so 10 exegetische Haltepunkte rauszugreifen. Und ihr dürft nur wissen, ich hätte auch 20 und 30 mitbringen können. Der Text ist so stark, der hat so viel in sich. Es ist wirklich erschlagend. Also es ist ein ganz, ganz tolles Kapitel in der Bibel. Wie gesagt, 10 exegetische Haltepunkte, wo wir nochmal ein bisschen drauf gucken wollen. Das erste ist das Ende der Knechtschaft, das hier verkündigt wird. Halt nicht, redet mir Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dieses Sprechen zu Jerusalem. Das ist auch wieder so ein Punkt zu sagen, ja, das ist ein Bild zu sagen, zu diesem Ort, zu dieser Stadt. Aber natürlich auch wieder übertragen geistlich zu denen, die unterm Kreuz stehen, vom Kreuz von Golgatha, das eben in Jerusalem ist. Zu sagen, die Knechtschaft ist vorüber. Die, die mit Gott Frieden gemacht haben, nochmal, Jerusalem bedeutet Gründung des Friedens, die dürfen wissen, eure Knechtschaft ist vorbei. Das ist ja so ein Thema der Bibel, auch Knechtschaft. Erste Gebot, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Das ist die erste Knechtschaft, aus der befreit wird. Die zweite Knechtschaft, aus der befreit wird, das ist eben die Knechtschaft in Babylon, das Exil. Das sind so die zwei großen Momente auch im Alten Testament der Geschichte zu sagen. Halt nicht zu sagen, Befreiung aus Ägypten, Rückkehr nach der Zerstörung des Tempels aus Babel. Aber das ist nichts gegen die Knechtschaft, durch die wir auf Golgatha befreit sind. Die Knechtschaft der Sünde und damit die Knechtschaft des Todes. Und insofern gilt das natürlich auch für uns, dieses Wort, genauso wie eben das erste Gebot nicht nur für die Israeliten galt, die eben in Ägypten tatsächlich waren, sondern in Ägypten bildlich gesprochen, als das, was uns irdisch quält, das Ende der Knechtschaft. Das ist das Wunderbare, dass wir das wissen dürfen einfach, das ist die Trostbotschaft, die Knechtschaft ist zu Ende. Ja, wir werden alle in den Tod gehen, in den biologischen Tod. Aber weil wir eben zweimal geboren sind, werden wir nur einmal sterben, werden dann weiterleben. Wir wissen, weil wir den Heiligen Geist haben, halt ist die Knechtschaft des Todes gebrochen. Wir haben ewiges Leben. Ist so toll, wenn wir bei uns in die Kirche gehen, sowohl am Parkplatz wie auch hier vorne, sind ja diese beiden Bilder, man kann sie kaum mehr erkennen, wo das Kreuz ist. Und unterm Kreuz, bei beiden Dingen, ist dieser Totenschädel. Das war früher im Mittelalter eben so ein Bild, Tod ist kaputt. Tod ist besiegt. Das ist der Hintergrund dieses Bildes halt nicht. Da freut man sich, also ich freue mich immer wieder, wenn ich drauf gucke, halt, wenn ich es denn wahrnehme, wenn ich reinkomme, der Tod ist besiegt, jawohl, Ende der Knechtschaft, hat keine Macht mehr über mich halt. Wunderbar. Und so dürfen wir einfach denen, die in Jerusalem sind, die Frieden mit Gott gemacht haben, halt, sagen halt, die Knechtschaft hat ein Ende. Zweiter Haltepunkt, den ich hier setzen möchte, ist wie bei so einer Stadtrundfahrt. Nicht, wenn man durch Bremen fährt, die kennt ja diesen Zug, der fährt und macht, hier müssen wir gucken, da müssen wir gucken, so auch im Text hier. Zweiter Haltepunkt, Advent im Alten Testament, habe ich das genannt, Advent im Alten Testament. Die Stelle kennen wir alle, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Also durch das Wort, was in Johannes dem Täufer so in Erfüllung gegangen ist, der auch darauf rekurriert zu sagen, der genau sagt, jawohl, das passiert hier, ich bin eben die Stimme, ich bin nicht selber derjenige, auf den ihr wartet, sondern ich bin nur derjenige, der den ankündigt, ich bin nur der Herold dieses großen Gottes. Aber das ist eben dann das, was eben im Alten Testament schon beginnt halt. Er kommt, das ist die Botschaft des Alten Testamentes immer wieder, die Ausrichtung, es wird der Messias kommen, es wird der Christus kommen, es wird der große Erlöser kommen, wenn wir gleich auch nochmal sehen an anderer Stelle, was das bedeutet, zu sagen, davon ist das Alte Testament durchtränkt. Und das ist nicht nur dann eben in Erfüllung gegangen vor 2000 Jahren, es ist auch die Botschaft des Neuen Testamentes, die uns sagt, er kommt. Advent heißt ja nicht nur, dass er einmal gekommen ist, sondern wird auch wiederkommen. Das Neue Testament schließt ja eben mit dem Ruf, ja, Herr, komm bald. Also dieses zu wissen halt, der Heiland wird wiederkommen halt. Und hoffentlich kommt er bald wieder zu sagen halt. Und das eben nicht nur im Alten Testament, im Neuen Testament, auch im Alten Testament wird immer schon wieder auch von dem finalen Gericht, kommen wir gleich zu, des lebendigen Gottes gesprochen halt. Aber hier eben auch zu sagen, jawohl, der Herr kommt, diese Ausrichtung auf den Herrn, er kommt. Und das war für Israel wichtig. Und das ist für uns wichtig, dass wir immer wieder vor Augen haben, Der Heiland ist damals gekommen und er wird auch wieder kommen halt. Das ist das ganz Wichtige. Advent im Alten Testament. Eine dritte Haltestelle ist das Ende aller Zeiten. Hier heißt es im Vers 5, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Die ganze Weltgeschichte läuft darauf zu, dass irgendwann diese Welt zu Ende ist. Dass der Herr alles einsammeln wird, diese Erde, die Sonne, unsere Galaxie, alle anderen Galaxien, die es auch noch alle gibt, und dann das große Endgericht gehalten wird. Und in diesem Endgericht, so heißt es in Philipper 2, wird die Herrlichkeit offenbart für alle, unwidersprechbar, alle Knie müssen sich beugen und anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. Das passiert am Ende aller Zeiten, die große Offenbarung des herrlichen Gottes. Er hat sich natürlich offenbart in und auf Golgatha, als er gezeigt hat, dass er ein Gott der Liebe ist und dass er die Menschen erlöst. Aber das Finale für alle, das steht noch aus, das Ende aller Zeit. Und das ist das, worauf die Erde zuläuft, eben auf dieses Ende. Und nicht nur die Erde, sondern die ganze Welt hat ein Endpunkt, auf das es zusteuert halt, zu sagen, das ist auch ganz wichtig zu wissen, bei den Dingen zu sagen, wir gehen auf ein Ende zu. Nicht nur wir biologisch, dass wir wissen, in 30, 40, 50 Jahren existieren wir nicht mehr, sondern alles, in dem wir existieren, diese ganze Erde, wird dann komplett nicht mehr sein. Also das eine ist ja die Schöpfung, wo Gott aus nichts alles gemacht hat und dann kommt der Punkt, wo er alles wieder einsammelt. Diese ganze Erde wieder einsammelt. Und dann geht es weiter im himmlischen Jerusalem oder für die, die ihn abgelehnt haben, in der Hölle. Das ist auch ein Denken, diese Vorstellung zu sagen, alles wird wieder zusammengepackt. Ne? Alles ist vorbei, Himmel und Erde werden vergehen, sie werden nicht mehr sein, Ende aller Zeiten. Vierter Haltepunkt, und das ist wie gesagt für mich ein ganz wichtiger Text, ich sage das gleich noch an zwei, drei anderen Stellen, auch ganz persönlich, der Predigtauftrag und der Predigtinhalt. Da heißt es, es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Und dann sagt es Jesaja selber, oder sagt es der lebendige Gott, alles Fleisch ist Gras und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und das sind so die drei Zentralpunkte der Verkündigung, zu sagen, die Vergänglichkeit des Menschen, das muss immer wieder in der Predigt gesagt werden, es ist alles nicht bleibend. Hängt euch nicht an dieses Irdische. Und ihr seid sterblich, habt das vor Augen. Dann des Herrn Odem als zweiter Punkt, der Geist Gottes, der uns zur Wiedergeburt führt, der uns zeigt, wir haben ein anderes Leben. Und eben das Wort Gottes. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Diese drei Punkte aus diesem kurzen, was soll ich denn predigen, zu sagen, eben Vergänglichkeit des Menschen, Elend des Menschen, der Geist Gottes, der uns zu Jesus Christus führt und das Wort Gottes. Als das Zentrale, glaubt an das Wort Gottes, sei drin. Deshalb, wie gesagt, hier bei uns im Gemeindesaal immer wieder unsere Tür VDMIE, das ist ja genau diese Bibelstelle, Jesaja 40, Vers 8, halt, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Die wichtige Stelle, dem sind wir verpflichtet halt nicht. Das als Inhalt der Predigt zu sagen, als Auftrag, als Predigt, ja als Predigt selber, das uns hier gegeben ist halt nicht. Das ist quasi so ein homiletischer Exkurs zu sagen, was sollen wir denn predigen? Und würde sich nur die Kirche in seiner Verkündigung ihrer genau daran halten, das den Leuten zu sagen. Nicht, dass wir uns selber erlösen können durch irgendwelche Klimapolitik. Nein, wir sind vergänglich. Die Menschen bleiben nicht. Es ist alles aus. Wir können nichts Menschliches. Es kommt auf den Geist Gottes an. Darauf müssen wir vertrauen. Das ist das Zentrale. Den Geist Jesu Christi und eben auf das Wort. Das Wort Gottes bleibt ewiglich. Nur nicht vom Wort Gottes irgendwas wegnehmen. Es ist ewig gültig, ob die Menschen es glauben oder nicht. Und ob sie sagen, oh, das stimmt gar nicht, halt. Es gibt so ein deutliches, das ist gar nicht normal und das nehmen wir daraus und sonst nichts. Das Wort Gottes ist ewiglich, es bleibt halt. Predigtauftrag und Predigtinhalt in wunderbarer Weise hier zusammengefasst halt. Also wie gesagt, für mich eine ganz, ganz wichtige Bibelstelle halt, dieses Jesaja 40, Vers 6 bis 8 halt zu sagen, predige halt. Das ist natürlich für einen Pfarrer, für einen Pastor ganz bedeutsam. Es gilt aber euch auch natürlich, aber ich kann deshalb schwärme ich auch so von dem Kapitel, weil ich da so ganz, ganz viel theologisch für mich auch rausziehen kann. Also wie gesagt, hier der Predigtauftrag und der Predigtinhalt. Das nächste, Gott der Herr, der gute Hirte. In Versen 10 bis 11 heißt es, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und wenn er es sich erwarb, geht es vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Also für mich ist das so mithin das erste Gottesbild gewesen. Ich habe das an anderer Stelle schon mal in der Predigt 2-3 Mal erzählt, dass dieses Bild meine Großmutter, die eine gläubige Katholikin war, sehr fromme Frau die das über ihrem Bett, über dem Ehebett, auch mit meinem Großvater hatte, sozusagen so richtig groß, so ein ganz dunkles, düsteres Bild, so ein rauschender Bach und der Heiland in weißem Gewand hat ein Lämmlein am Arm und trägt es in dieser dunklen Nacht durch diese umweltfeindliche Umgebung, diese feindliche Umgebung hindurch Also das zu sagen, so ist Gott, so ist Jesus, der gute Hirte, auf diesem Bild. Aber das ist, wie gesagt, für mich als Kind extrem prägend gewesen, dieses Bild. Als ich später, Jahrzehnte später, mal in dem Ort war, wo meine Großeltern vertrieben worden sind in Schlesien, habe ich das Haus besucht, das Bauernhaus, komme in die Küche und genau dasselbe Bild hängt in der Küche bis heute. Also die nachfolgenden Besitzer haben das nicht weggenommen. Das waren auch dann fromme Polen zu sagen. So, die haben es einfach hängen lassen in der Küche. Es war genau dasselbe Bild zu sagen, ja, okay, der Heiland, der gute Hirte. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, weil das Bild da richtig ist, das stimmt, der Heiland ist der gute Hirte. Und hier diese Stelle sagt es nochmal, da guck ganz genau hin, so kommt Gott, der Herr. Und die zu ihm gehören nicht, die sammelt er wie ein guter Hirte im Bausch seines Gewandes. Und wir sind, so sagt es der Psalm 100, wir sind Schafe seiner Weide, Schafe seiner Weide. Und er ist unser Gott, Psalm 23. Der gute Hirte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist ja so für die meisten Leute der Lieblingspsalm, weil einfach genau das ausgedrückt ist. Jesus, der uns dann sagt, ich bin der gute Hirte in der Hirtenrede Johannes 10 zu sagen Gott, der Herr, ist ein guter Hirte. Jetzt sind wir wieder genau bei der Andacht zu Beginn nicht? Wir sind sein Volk, er ist unser Gott. Wir sind seine Schafe, er ist unser guter Hirte. Das ist bestimmend für unsere Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Ein ganz, ganz tiefes, fantastisches Bild, dieser gute Hirte, der natürlich alle Rechte an seinen Schafen hat, der auf sie aufpasst. Hier ist dieses Beschützende, dieses Bewahrende, dieses Sammelnde benannt, aber der natürlich auch seine Herde führt. Und auch dieses Verhältnis ist ganz wichtig. Die meisten Leute machen den Fehler, das kann man, ich sage jetzt wirklich bewusst, die meisten, die sehen sich so im Gegenüber zum Herrn. Das Schaf ist Schaf dieser Herde. Der Hirte ist der Chef, absolut und da gibt es keine Demokratie. Gibt bei keiner Schafsherde dieser Welt, dass der Schäfer morgens hingeht und sagt, wir machen erstmal eine Abstimmung mit allen 100 Schafen, so und so, wo gehen wir denn hin und welchen Klee fressen wir heute und sonst irgendetwas. Nix, der Hirte gibt voran. Und wenn die mal ausscheren, dann kommt der Schäferhund hinterher und der weiß, was zu tun ist. Der kümmert sich. Das ist das Bild, was Gott gebraucht. Das ist ganz wichtig, das müssen wir immer wieder auch in aller Demut anerkennen. Er ist der Hirte, wir sind die Schafe. Er kümmert sich auch um seine Schafe. Wir müssen uns um die Dinge keine Gedanken machen, wenn die Bären, die Löwen kommen, das ist sein Problem. Das macht er auch, gar kein Thema. Aber wir sind Schafe, das ist ein ganz wichtiges Bild. Schafe seiner Weide, mit allem Schutz, mit allem Wunderbaren, aber eben auch mit allem, was das Gegenüber letztlich meint. Nächster Punkt, nächste Haltestelle, der rechte Maßstab. Verse 15 bis 17, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Libanon ist gemeint, das Holz, das im Libanon war. Egal wie viel Holz ihr brecht, selbst das reicht nicht und alle Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind wie ihm wie nichts geachtet und gelten ihm als nichtig und eitel. Das ist genau das, was ich eben sagte, in diesem Vergleich, er ist der Hirte, wir sind die Schafe. Hier wird es noch deutlicher. Nicht nur die Menschen, sondern alle Völker sind nur so ein Tropfen am Eimer vor dem lebendigen Gott. Wir sind nichts, er ist alles. Wir sind seine Geschöpfe. Und um eine Idee zu kriegen, was dieser Schöpfer ist und wer wir sind. Wir leben auf dieser Erde und wir glauben, wir sind so wichtig und wir sind so zentral. Aber neben uns leben 8 Milliarden andere Menschen auf diesem Planeten. Und unser Planet ist Teil unserer Galaxie, unserer Milchstraße und in unserem ganzen Planeten haben wir 100 Milliarden weitere Sterne. 100 Milliarden weitere, also nochmal zu sagen, erstmal nur die Wichtigkeit der Erde. Also wie gesagt, ich bin einer von 8 Milliarden, aber der Planet, auf dem ich lebe mit den 8 Milliarden, wir sind einer von 100 Milliarden. Nur in unserer Galaxie. Und ich weiß noch, als ich mich so für Astrophysik interessiert habe, ging es so los, da dachten die damals, ja, es wird so extra so 2 Milliarden weitere Galaxien gehen. 2 Milliarden, was ja auch schon gewaltig ist. Also wenn neben unserer Galaxie mit 100 Milliarden Sternen nochmal weitere 2 bis 3 Milliarden, ist das schon gigantisch. Heute sagen die, ja, hier mit dem Hubble, die haben jetzt irgendwann so ein Bild mal gemacht, beim Hubble-Teleskop ganz lang belichtet, und hat man festgestellt, mir ist das ein Rätsel, wie man das feststellen kann, es gibt tatsächlich 200 Milliarden weiterer Sterne, Galaxien, nicht Sterne, 200 Milliarden weiterer Galaxien, jede Galaxie hat etwa 100 Milliarden Sterne, die wir auf dem Bild sehen können. Also nur das Bild, was unser kleines Teleskop machen kann. 200. Sondern sind die hingegangen und gesagt, ja, ist ja klar, wenn wir noch bessere Teleskope haben in 50 Jahren, dann werden wir noch ganz anderes sehen. Dann hat man eine Computersimulation gemacht, wie viel werden es denn insgesamt etwa sein? Auch nur so Berechnung, ganz konservativ, und hat man gesagt, ja, etwa 20 Billiarden Galaxien. 20 Billiarden Galaxien. Ja, nochmal, da ist unsere Galaxie, Entschuldigung, wenn ich sage, nix, gar nichts. Ein Tropfen Wasser am Eimer, genauso sagt er das. Ja, nur unsere Galaxie. Und wir sind ja, da wissen wir, wie klein und unbedeutend wir sind. Das macht nochmal die Relation deutlich, zu sagen, er ist alles, wir sind nichts. Übrigens, wenn wir in den Sternenhimmel gucken, da ist man ja geflasht. Also wenn man irgendwo, was weiß ich, irgendwo ist, wo es kaum Licht gibt, halt irgendwo in Nordnorwegen oder Namibia oder so, und nicht nur im Sternenhimmel, oh, sieht man die vielen Sterne. Alles, was du da sehen kannst, selbst mit dem Fernglas, im Teleskop, das sind etwa 5000 Sterne, die du sehen kannst, wenn es richtig klarer Himmel ist. Nur mal das zum sagen. Und wie gesagt, Billiarden von Galaxien mit 100 Milliarden von Sternen jeweils, halt unfassbar. Der hat alles gemacht. Er ist alles, und das relativiert auch unser Verhältnis zu ihm, der lebendige Gott. Das wollen wir nie vergessen, wer er ist und wer wir sind. Wir sind nichts als seine kleinen Geschöpfe. Das macht das auch nochmal richtig deutlich, diese Relativierung der Größen der Dinge, wo wir sind. Und wenn wir kleinen Geschöpfe dann anfangen und sagen, ja, wir wollen uns mal ein Bild von diesem Gott machen, der mit einem Wort diese Billiarden von Galaxien geschaffen hat, dann sagt er, das macht nicht. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet und macht silberne Ketten dran. Wer aber zu arm ist für solch eine Gabe, der wählt ein Holz, das ist nicht faul, und sucht einen klugen Meister dazu, oder ein Bild zu fertigen, das es nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist euch nicht von Anfang an gekündigt? Habt ihr es nicht gelernt von am Beginn der Erde? Das funktioniert nicht. Ihr könnt mich nicht in irgendein Bild packen, sagt der lebendige Gott. Das ist ja das, was Gott im zweiten Gebot sagt. Jetzt bitte auch wieder nicht schreiben, die Lutheraner sind, die zählen die 10 Gebote leider nicht richtig. Das muss man deutlich sagen. Die Lutheraner zählen wie Augustin, wie die katholische Kirche, wie Reformierte zählen die 10 Gebote, wie die Juden eben zu sagen. Und das ist das zweite Gebot, eben das Bildnisverbot. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Das macht auch Sinn, wenn man sich mal anguckt, wenn man dann zum Schluss sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, dann du sollst nicht begehren, das ist rein sachlogisch, wo man sagt, klar, das sind doch nicht 2 Gebote auf der zweiten Tafel, nicht zu sagen, sondern das ist ein Gebot, nicht, das nicht begehren sollen. Aber das ist Gott wichtig, das Bilderverbot. Und das ist was ganz Zentrales, auch als eigenes Gebot. Zweites Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, bete sie nicht an. Ganz wichtig, nicht Gott in irgendwelche Dinge hineinpacken, die wir irdisch gemacht haben. Dieser Gott ist größer. Dieser Gott passt nicht in unsere Bilder. Der passt, da komme ich gleich im 9. zu, auch nicht in unsere Theologien. Den erfassen wir nicht. Er hat sich uns offenbart in seinem Wort, und da können wir vieles Gott sei Dank sehen und auch zuverlässig sagen. Aber diesen Gott in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Pracht auch nur annähernd zu erfassen, geht nicht. Er sagt hier, da könnte er das ganze Holz vom Libanon nehmen und alle Tiere, die da sind, und dann kriegt er noch nicht das hin, was Ehre mir gebührt hat. So ist der lebendige Gott halt nicht. Und bitte versucht nicht, ihn irgendwie anders reinzupacken, als in die Unverfügbarkeit des Wortes, wo der Geist weht. Da bestimmt er, wie wir Gott verstehen. Aber wenn wir anfangen, Silber, Gold, Holz und unsere Bildchen zu machen, dann machen wir Gottesbilder, die immer letztlich falsch sind. Dieser Gott ist unverfügbar, er offenbart sich, zeigt sich uns, und wir sind nicht die Herren dessen, dass wir darstellen können, wie er ist halt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dieses Bilderverbot. Das 8., und das passt genau wieder mit hinein zu sagen, uns auch nochmal die Relativierung aller Verhältnisse, dass er sagt hier, die menschliche Ordnung ist letztlich nichts. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde. Da lässt er einen Wind über sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Auch das ist so etwas, also wir sind ja immer so geneigt, das Hier und Jetzt als absolut zu sehen. Also so wie wir leben, mit unseren politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir sind, und das ist es jetzt. Und wenn wir nur ein bisschen zurückgucken, nur in unserem Vaterland, gucken einfach nur mal 120 Jahre zurück, wie ist es denn gewesen? Damals regierte vor 120 Jahren der Kaiser noch. Dann kam die Weimarer Republik, dann kamen die Nazis, dann kamen im Osten die Kommunisten, dann kam die Demokratie, die damals vor 75 Jahren eine andere war wie heute halt. Die Dinge verschieben sich mit den Werten. Das sind nicht nur die Politik, sondern das sind auch die gesellschaftlichen Werte. Alles das ist, das sind wir in der Veränderung. Und man denkt immer, oh, das ist jetzt das. Und die Politiker wollen uns erzählen, das ist jetzt das große Heil. Und das wird bleiben bis zum Ende aller Zeiten. Tausendjähriges Friedensreich und die Kommunisten, was sie alle erzählt haben. Und auch in unserem Gesellschaftssystem. Das ist schon ein klitzekleiner Moment. In 100 Jahren ist das hier alles perdu. Da leben die Menschen hier in Bremen, wenn es denn diese Welt überhaupt noch gibt, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, in ganz anderen Verhältnissen, mit ganz anderen Wahrheiten, die sie bestimmen. Da könnt ihr hundertprozentig sicher sein. Egal wie die Dinge sich ja entwickeln halt. Wir haben jetzt ja 75 Jahre Grundgesetz, das ist alles toll, was wir im Grundgesetz haben, aber das wird dann ganz anders sein. 100%. Denn so ist es bei dem lebendigen Gott. Die Menschen, die Fürsten, gibt der Preis. Für eine kleine Zeit, die denken immer, sie können Wurzeln und da können sie schaffen. Nichts können die. Alles nur klein Moment, alles in permanenter Veränderung. Der neunte Haltepunkt, die Not aller Theologie, das hat zu tun mit dem Bilderverbot eben auch. Ich bin nur bei den Versen eben dann dabei geblieben, der Vers 25. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige? Das ist die Not aller Theologie. Karl Barth hält ja mal diesen fantastischen Aufsatz, habe ich schon auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie 1919 ist das Ende der liberalen Theologie, wo er mit einem Vortrag vor so vielen Pfarrern, die er hält, das sind Pfarrer, die er sagt, quasi den ganzen Mist der liberalen Theologie erledigt, nicht mit allem, was da falsch gewesen ist, nicht der Glaube daran, die Menschen entwickeln sich weiter und wir untereinander, die Liebe, man braucht keinen transzendentalen Gott. Und dann sagt eben Barth in diesem Aufsatz ganz anderes, die Begründung der dialektischen Theologie halt nicht, das ist der wichtigste Vortrag, der im letzten Jahrhundert gehalten worden ist, so sagen halt, und sagt halt, dass das es ausmacht, den Theologen, nicht, dass er als Theologe von Gott reden soll, erstens, zweitens, dass er als Theologe nur Mensch ist und kann von Gott nicht reden halt, und dass wir beides zusammenbringen müssen. Das ist diese Dialektik in diesem Vortrag zu sagen. Aber das ist die Not der Theologie, die er genau sagt. Das hat die liberale Theologie hat gedacht in der Folge Schleiermachers, wir haben den lieben Gott in der Westentasche halt nicht und wir können den erklären, können machen, den brauchen wir auch gar nicht mehr. Nicht zu sagen, wir können uns ja zwischenmenschlich organisieren. Das ist übrigens dann in der Folge von Bultmann genauso wieder aufgetaucht und im Prinzip ist das alles nur ein Abklatsch dessen, was eben in der Folge Schleiermachers auch heute war, was wir in vielen Bereichen der Theologie erleben. Aber Gott ist eben anders. Den haben wir nicht in der Westentasche und können dann sagen, ja, den brauchen wir nicht mehr, sondern zu sagen, Gott ist anders. Wir können ihn nicht vergleichen. Wir müssen von ihm sprechen. Aber wir reden von einem, den wir gar nicht begreifen können. Nochmal, alles Wild Libanons, alle Hölzer des Libanons sind nicht genug, um ihr nur die Ehre zu geben. Wir können diesen Gott dann mit einem Wort all die Billiarden Galaxien nicht fassen. Unfassbar, das ist genau hier ausgedrückt. Nicht? Das ist die Größe. Deshalb liebe ich auch dieses Kapitel nochmal. Ich sagte eben, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es einen so einnordet, so richtig runterzieht zu sagen, so geht's nicht, auf der anderen Seite auch klar macht, vor diesem Hintergrund musst du deinen Dienst tun, zu sagen, es funktioniert nicht. Es gibt nicht die Systeme, die wir bringen können, sondern zu sagen, es ist ein Offenbarungsgeschehen, das der Herr schenkt, immer wieder neu. Ja, wir haben Verlässliches im Wort, das ist das Fundament, gar kein Thema und nichts anderes halt zu sagen. Aber diesen lebendigen Gott werden wir in der Fülle erst in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem erkennen. Jetzt ist es nur ein Blicken durch einen Spiegel verschwommen, wo wir Dinge wahrnehmen halt. Und wir haben nicht alle Erkenntnisse, nicht auch nur den Anfang der Erkenntnis, sondern alle Erkenntnis, alles ist bei ihm. Wir haben letztlich nichts halt. Das ist die Not aller Theologie halt, nicht, dass wir ihn gar nicht fassen können, obwohl wir ihn natürlich fassen müssen. Wir müssen von ihm reden, das ist ja dann diese Spannung halt. Das ist das Spannende und das ist hier so wunderbar beschrieben, eben in diesem 40. Kapitel. Und dann kommt es ganz dicke noch, das große Finale eines großartigen Kapitels der Bibel, so habe ich das letzte überschrieben halt, ne, zu sagen, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erden geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen, nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. das ist diese ganz starke Klammer in diesem Kapitel halt. Es geht los mit Tröste, tröste mein Volk. Und dann schließt es mit diesem Wahnsinns-Trostwort hier zu sagen, also wenn ihr diesem Gott vertraut, auf diesen Herrn harrt, der alles kann, der ewig ist, der das ganze Universum geschaffen hat, dann kriegt auch ihr neue Kraft, dieses wunderbare Bild, das Auffahren mit Flügeln wie Adler. Ich hatte neulich darüber gesprochen, als ich das als Andachtswort hatte, halt nicht zu sagen, was das bedeutet, wenn so ein 5 Kilogramm schweres Tier sich in die Lüfte erhebt, nicht ein großartiges, fantastisches Wort, ist auch mein Konfirmationsspruch, Jesaja 40, Vers 31, so ein tolles, großartiges Wort, ich sage, das ist ein ganz, ganz fantastisches Kapitel, einfach zu sagen, hier nochmal zu sagen, so ist der ewige Gott. Und wenn wir auf ihn vertrauen, wir haben am Sonntag als letztes Lied wieder gesungen, Harre meine Seele, Harre des Herrn, halt zu sagen, dann werden wir erleben, dass wir durch das Harren, durch das Vertrauen, durch das in ihm sein, auch die Kraft zu lagen, dieses allmächtigen Gottes bekommen. Das ist das wunderbar Tröstliche und Fantastische. Nicht nur für irgendwelche Müdigkeiten in dieser Welt, sondern wenn irgendwann die finale Müdigkeit kommt des Todes, dass wir dann auch wissen dürfen, er ist da und wird uns neue Kraft geben. Dass diese 10 Haltepunkte in diesem gigantischen, fantastischen Kapitel. Punktlandung ist genau 8:30. Ich freue mich, dass wir das geschafft haben, dass wir das durchgebracht haben. Ja, nächsten Mittwoch geht's weiter. Ich möchte gerne zum Schluss mit uns noch beten. Lieber Herr und Heiland, wir danken dir für dein großartiges und fantastisches Wort in diesem 40. Kapitel des Jesaja-Buches. Und wir können uns da nur einfach drunter stellen und das einfach so bezeugen, dass du der Ewige, der Heilige bist, der über allem thront, der so unendlich viel größer ist, als wir es uns auch nur in den kühnsten Träumen vorstellen können, Herr. Du bist der Lebendige und Ewige, der Heilige und dich beten wir an. Du bist unser Gott und wir danken dir, dass du der Ewige uns zu deinem Volk gemacht hast, dass wir Schafe deiner Weide sein dürfen. Lob, Preis und Ehre dir dafür. Danke für deinen Geist, den du uns gegeben hast, der uns die Erkenntnis der Wahrheit geschenkt hat, dass wir dich erkennen durften, soweit das überhaupt möglich ist, Herr. Aber danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Danke dafür. Ich möchte dich bitten für diejenigen heute Abend, die hier sind, im Gemeindesaal und die zugeschaltet sind und die momentan durch eine schwere Zeit gehen, diese Trübsalzeit erleben müssen, die hier in dieser Erde bedrückt sind, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ganz neu in ihrem Leben groß werden wollest, Herr, dass sie sich ausrichten an dir, dass sie auf dich vertrauen, dir harren und dass sie eben diese Kraft zu lagen bekommen, die sie jetzt brauchen. Segne du an jeden Einzelnen, der dieses Wort gehört hat, Jesaja 40, Vers 31, und der sich darauf stellt, Herr, dass er die Wahrheit dieses Wortes erlebt. Herr, und am Ende dieser Bibelstunde wollen wir eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Ihnen und euch alles Gute. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.